Danke, Geist Gottes, für deine Gegenwart. Rebecca, ich darf dich nach vorne bitten. Schön, dass du da bist. Du hast vor circa 2 Jahren das letzte Mal bei uns gesprochen, da hieß du noch Rebecca Staudinger. Vieles passiert, hä?
Das stimmt.
einer ist begeistert. Ja, herzlich willkommen, Frau Pohl.
Danke.
Ich wollte einfach nochmal von dir, viele kennen dich vielleicht vom Sehen oder so oder kennen auch dein Buch, wollte dir nochmal so ein paar Herzensfragen stellen und wollte dich fragen, was fasziniert dich am meisten an Gott?
Ich finde es schwer, nur eine Sache zu nennen, aber wenn ich sagen würde, was mich gerade am meisten mich am meisten fasziniert, dann ist es wirklich Gottes Fürsorge. Und insgesamt würde ich aber sagen, seine Kraft und seine Liebe zu transformieren. Also, dass bei Gott einfach nie irgendwas hoffnungslos ist, sondern dass er immer transformiert auch.
Sehr gut. Klasse. Du bist so ein Strahlemännchen, kann man gar nicht sagen. Ist das politisch korrekt? Strahlefräulein.
Ja.
Also, mich begeistert das und ich höre das von vielen auch. Und was motiviert dich, morgens aufzustehen? Also, klingelt der Wecker und du bist da.
Es kommt drauf an, mit wem man mich wahrscheinlich vergleicht. Also es gibt Morgende, da würde ich sagen, da bin ich auch meiner Mama sehr dankbar, gell, wenn man halt immer irgendwie fröhlich geweckt wird mit einem Lied früher, dann hat man fast keine andere Wahl, als fröhlich aufzustehen. Aber ich würde schon sagen, das, was mich motiviert oder auch wenn ich mal einfach einen schlechten Tag habe, ist, dass ich weiß, dass ich einfach ankommen darf. Und mir hilft schon auch ein leckerer Kaffee oder ein Matcha, das ist schon auch hilfreich.
Matcha?
Ja.
Habe ich einmal getrunken, seitdem trinke ich Kaffee. Du hast mir eine Sache beigebracht. Du hast mir beigebracht, wie wichtig der Sabbat ist. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Und das schätze ich sehr. Und ich dachte so, boah, ich denke immer so, wenn Geld keine Rolle spielt, ne? Also wenn alle Ressourcen da wären, wie sähe ein perfekter Sabbat für dich aus?
Also wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich wahrscheinlich früh morgens aufstehen und erstmal vielleicht nach Amerika fliegen zu Upper Room. Dann hätte ich da so meine Prayer Session und würde da mal ein bisschen Lobpreis machen. Und dann würde ich wahrscheinlich zum Meer weiterfliegen. Und den Tag am Meer chillen in nicer Gemeinschaft mit Freunden. Ich würde natürlich Leute mitnehmen, gell? Also ich fliege ja nicht alleine. Und genau, und wenn dann noch irgendwie so ein bisschen so sportliche Aktivität, leckeres Essen dabei ist, dann bin ich auch schon happy.
Ich danke dir vielmals, wir freuen uns auf deine Predigt.
Vielen, vielen Dank. Ja, wie ich schon vorgestellt wurde, bin ich die Rebecca Pohl. Ich bin die Tochter von Kerstin und Christian Staudinger, die Schwester von der Jo und die Ehefrau vom Daniel. Ich sage das so ausführlich zu Beginn, danke Schatz. Ich sage das so ausführlich zu Beginn für die, die mich vielleicht nicht kennen, vielleicht auch wenn du online zuschaust, aber auch, weil ich glaube, dass es vielleicht heute hilfreich ist, wenn wir über Gemeinde sprechen, mit welcher Perspektive, aus welcher Perspektive ich gerade so spreche. Ich würde nämlich sagen, als Pastorentochter war Gemeinde ein Teil von meinem Leben, noch bevor eigentlich mein Leben ein Teil von Gemeinde war. Ich bin in einem Zuhause groß geworden, wo meine Eltern schon zum Zeitpunkt meiner Geburt Jugendpastoren waren. Und ich erinnere mich an richtig schöne Momente. Also ich erinnere mich an so Tage, wo zum Beispiel Jugendliche bei uns viel daheim waren und abends gab es dann immer irgendwie im Wohnzimmer eine Versammlung von denen und es gab immer Leckereien und die Jo und ich haben manchmal versucht, weil da war eigentlich schon Bettgehzeit, haben dann versucht so an der Treppe zu horchen, worum es denn geht. Und ich weiß, da war so eine richtige Vorfreude als Kind, irgendwann darf ich mit in diesem Wohnzimmer sitzen und keiner kann mich abhalten. Ne? Also da gehe ich dann nicht mehr ins Bett, sondern da darf ich einfach ein Teil davon sein. Meine Eltern waren auch beides Pastoren und mein Papa war aber angestellt in der Gemeinde. Und ich weiß noch, dass ich unter der Woche dann manchmal ihn auch begleiten durfte. Und dann war ich in diesen Räumlichkeiten und es war natürlich alles ganz anders leer als jetzt irgendwie an einem Sonntag. Aber mich haben diese Räumlichkeiten schon immer fasziniert. Also ich weiß noch, dass diese Gemeinde für mich wirklich wie so ein sicherer Ort war. Ich durfte dann da auch einfach so Backstage hinter die Kulissen mal gucken, habe dann natürlich auch die Süßigkeitenverstecke gefunden, Regina, ne, von dem Kindergottesdienst. Die fand ich da muss ich auch ganz ehrlich beichten, an der Stelle habe ich mich auch mal bedient, gell? Also, aber ich habe richtig so fröhliche Erinnerungen an meine Kindheit so als Pastorentochter. Ich fand es einfach super nice. Aber es war nicht nur die Gemeinde in München, die mich bewegt hat, sondern mich hat eigentlich auch als Kind schon immer die internationale Gemeinde so richtig geprägt und fasziniert. Ich erinnere mich an Gastsprecher, die in der Gemeinde gepredigt haben und die haben dann manchmal bei uns für diese Zeit am Wochenende oder sonst mal gewohnt. Und ich habe es geliebt, wenn die Geschichten erzählt haben über das, was sie erleben. Wie sie einfach das Evangelium predigen, wie Leute Jesus erleben. Und das hat schon recht früh in mir eigentlich auch diesen Traum geprägt, dass ich gesagt habe, boah, das will ich irgendwann mal machen. Ich will irgendwann mal Leuten weltweit einfach diesen Jesus vorstellen. Und für mich war das so wirklich so ein Abenteuer, wo ich dachte so, ja, das lohnt sich. Dafür lohnt sich es einfach zu leben. Also irgendwie hat mich einfach als Kind schon ziemlich viel fasziniert. Aber natürlich gab es auch Schattenseiten, gell? Also die muss man an der Stelle natürlich auch erwähnen. Wir waren einer der ersten als Pastorenfamilie, die dort waren. Wir waren auch einer der letzten oft, die gegangen sind. Und ich weiß noch, dass ich als Kind nicht so der geduldige Typ war. Also ich würde auch sagen, ist heute noch eine Wachstumskurve, die ich irgendwie mit Gott lernen darf, so da drin zu reifen, richtig Geduld zu üben. Aber damals als Kind gab es echt so Momente, wo ich einfach weiß, sonntags hatten meine Eltern so ihre Gespräche mit lauter Menschen nach dem Gottesdienst. Und dann hieß es manchmal schon so, ja gleich geht's los. Und ihr müsst euch das vorstellen, manchmal war ich so, ne, hab so, wie lange denn noch gefragt. Und dann hieß es ja gleich und ich schaue nur zum Ausgang. Und ich sehe die potenziellen Gefahrenzonen von weiteren Gesprächen mit Menschen und ich bin so, das ist nicht gleich, das ist ganz sicher nicht gleich. Und deswegen weiß ich auch noch, dass es so Momente gab, wo Joe und ich irgendwann einfach den Autoschlüssel bekommen haben dann oder uns irgendwann auch einfach genommen haben. Und dann haben wir halt im Auto gewartet und dort immerhin Musik gehört. Genau, also solche Momente gab es auch. Und es gab aber vor allem einen Moment, von dem ich euch einfach erzählen möchte. Es war, glaube ich, so ein Sommertag und ich hatte es, glaube ich, geschafft, im Auto Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, sodass dann eine ältere Pastorentochter vorbeikam, zu der ich zu der Zeit auch aufgesehen habe. Und die hat dann mir vom Leid der PK erzählt. Und es klingt ja schon sehr exklusiv, ne? Also es klingt schon wie so ein Ehrentitel, PK. Und die hat mir dann erklärt, dass PK Pastorenkind heißt und hat mir erzählt, wie sie mit diesen verschiedenen Facetten, die man da erlebt, wie sie einfach damit umgeht. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob es das Gespräch an sich war oder dieser Titel, sage ich jetzt mal, aber irgendwas hat da in mir so einen Schalter umgelegt. Ich habe richtig gemerkt, irgendwie, die Ungeduld war natürlich nicht sofort weg, gell? Aber ich habe richtig gemerkt einfach, wie ich langsam immer mehr verstand, dass es eigentlich wirklich ein Privileg ist, Pastorenkind zu sein. Und ich glaube auch ein Privileg ist, Kind aus einer christlichen Familie zu sein. Und irgendwas in mir hat wirklich irgendwann so verstanden, dass meine Eltern, also was hinter diesem Ja zu ihrer Berufung als Pastoren steckt, dass es ein Ja ist zu Gott, aber es ist auch ein Ja zu dem, was Gott auf dem Herzen liegt. Und das ist die Gemeinde. Das sind Menschen. Und sie hatten sich einfach dazu entschieden, sie zu lieben und ihnen zu dienen. Ich glaube, Pastorenkind zu sein, ist leider etwas, was für viele auch viel Verletzung mit sich trägt. Es gibt ja so diese berüchtigten Geschichten. Und ich muss aber sagen, oder an der Stelle vielleicht auch den Neugierigen enttäuschen, ich bin sehr, sehr dankbar für das, wie meine Eltern mit uns umgegangen sind als Pastorenkinder. Das ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich, aber für mich zumindest gab es nie so diese Spanne, wo ich sagen kann, ich musste um eure Aufmerksamkeit konkurrieren. Das habt ihr mit so einem Erfolg gemeistert, dass ich wirklich weiß, da war recht früh dieses Verständnis da. Es gab uns vier als Familie, aber wir sind Teil einer viel größeren Familie und das ist Gottes Familie, das ist die Gemeinde. Und falls du aber Pastorenkind bist, wenn du zusiehst oder du bist Kind aus einem christlichen Elternhaus und du sagst, boah, nee, das ist ein Thema, das eigentlich Wunden in mir geschlagen hat, dann möchte ich dir auch zusprechen an der Stelle, das war nie Gottes Plan. Und ich glaube eigentlich, dass wir Zugang haben zu einem Erbe, was die Eltern an uns weitergeben dürfen und auf dem liegt viel Schönheit und manchmal auch Gewicht. Weil manchmal liegen auf kostbaren Dingen auch ein gewisses Gewicht drauf, so was nicht dich unterdrücken soll, aber was dir so ein bisschen diese Kostbarkeit, dieses Privileg nochmal offenbaren sollte eigentlich. Und ich bete wirklich, dass wenn du heute auch zuhörst, dass du dieses Erbe vielleicht nochmal ganz neu erlebst, dass du es empfängst und vor allem auch, dass es mehr Leute gibt aus christlichen Elternhäusern und auch aus Pastorenfamilien, die sagen, ich gebe dieses Erbe weiter. Ich habe in der Zeit mit Gemeinde auch Schmerz erlebt und ich werde später an der Stelle darauf eingehen. Aber wenn ich auf diese kleine Becky erstmal zurückschaue, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass Gott mich vor allem im letzten Jahr nochmal daran erinnert hat, dass es mein Herz geprägt hat, dass ich irgendwie schon diesen Schatz erkennen durfte in jungen Jahren. Gemeinde ist Gottes Idee für uns. Es ist seine Idee für dich und mich. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für diesen Schatz von Gemeinde. Ich danke dir für diesen Schatz, den du in deinen Leib hineingelegt hast, für diese Idee, die du für uns hast. Und wir sind einfach vor dir, Jesus. Wir stehen vor dir, wir sind versammelt vor dir, vor deinem Angesicht. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass heute eine Zeit von Offenbarung ist. Dass du heute eine Zeit schenkst, wo du diesen Schatz wirklich ganz persönlich Menschen offenbarst. Dass heute eine Zeit des Durchbruchs ist, von Heilung und Befreiung, da wo Herzen verwundet wurden. Und ich danke dir, dass du wirklich ganz persönlich Menschen begegnest, einfach während dieser Predigt. Wir sind hier, um dich zu erleben, um dir zu begegnen. Und ich hatte im Lobpreis so einen Eindruck von einem Vater, der einfach lächelt. Und ich möchte dir wirklich sagen, in all dem, was vielleicht heute im Kontext mit Gemeinde in dieser Predigt irgendwie vielleicht so aufkommt in deinem Herzen, möchte ich dich einladen, wirklich dieses Lächeln des Vaters vor Augen zu haben, diese Fürsorge des Vaters. Er sagt, ganz egal, was in deinem Herzen noch ist, wir schaffen das. Wir schaffen das. Da ist eine Liebe, die transformiert und er ist hier. Während es viel zu Gemeinde zu sagen gibt, und ich auch auf jeden Fall betonen möchte, ich bin Lernende auf dieser Reise und ich habe einfach das Privileg, euch heute auf diese Reise mitzunehmen, glaube ich wirklich von Herzen, wie ich schon gesagt habe, Gottes Idee für uns ist Gemeinde. Es ist keine Erfindung von Menschen. Ich glaube, es ist keine Institution, um die es geht. Es ist kein Club, wo wir uns einfach hier so versammeln, einfach nur, weil es irgendwie spaßig ist, auch wenn es hoffentlich Spaß macht, sich hier zu versammeln. Aber es geht nicht um ein Event. Es ist keine Erfindung von uns Menschen. Es gibt nichts, was wir dem hinzufügen konnten, sondern es ist wirklich eine Idee, die von Gott selbst kommt. Und neben dem wichtigsten Buch der Bibel gibt es ein Buch, das mich zur Gemeinde auf jeden Fall richtig geprägt hat. Und das ist das Buch Urchristen von Frank Viola. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Perspektiven, sehr viele Bereiche und Definitionen, wie man über Gemeinde sprechen kann. Aber ich liebe die Definition und die Hinführung, die Frank Viola in diesem Buch gibt über Gemeinde. Er erklärt erstmal, dass Gemeinde oder Kirche in der Bibel von diesem Wort Ekklesia stammt. Und vielleicht kennst du das schon, Ekklesia bedeutet Versammlung oder Zusammenkunft der Mitglieder einer Gemeinschaft. Und das Spannende ist aber der Kontext, in dem Gemeinde ja entsteht. Ne? Also wenn Ekklesia einfach nur eine Versammlung und Zusammenkunft von Menschen ist, dann würden wir hier jetzt einfach schon das Ziel erfüllen oder die Definition erfüllen. Aber es ist in einem bestimmten Kontext entstanden. Wenn wir in der Bibel lesen, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, dann ist die Gemeinde dort entstanden, wo die Apostel ausgezogen sind und die haben das Evangelium gepredigt. Jesus war schon in den Himmel gefahren, der Heilige Geist ist auf sie gekommen und überall da, wo sie das Evangelium gepredigt haben, gab es Menschen, die errettet wurden, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und deswegen geht es bei Gemeinde nicht nur um eine Versammlung, sondern es geht um eine Versammlung von Bekehrten. Es geht um die Versammlung von erretteten Christen. Frank Viola geht dann eben auch weiter. Er sagt eben oder definiert Gemeinde als eine Gemeinschaft von erretteten Christen, die Gottes Wesen auf Erden sichtbar macht und Jesus repräsentiert. Diese Gemeinschaft besteht also nicht nur aus erretteten Christen, sondern sie bringt irgendwie zwei Beschreibungen mit sich. Und auf diese zwei Beschreibungen möchte ich jetzt einfach genauer eingehen. Wenn wir die Briefe vom Neuen Testament lesen, dann merken wir, Gemeinde ist auch nichts, was sich die Apostel ausgedacht haben. Das kann man jetzt vielleicht auch denken, wenn die Apostel rumgegangen sind und sich diese Grüppchen gebildet haben. Aber ich lieb's, wie Paulus in seinen Briefen schon von diesem Plan Gottes spricht, als ewigen Ratschluss. Vielleicht hast du das schon mal in der Bibel gelesen. Das steht zum Beispiel in Epheser 1,11. Oder das Geheimnis. Römer 16,25. Und dieser Plan ist etwas, was Gott in seiner Dreieinigkeit vor Beginn aller Zeit entschieden hat. Also ich fand es so faszinierend, dass Frank Viola beschreibt in diesem Buch, dass Gott in seiner Dreieinigkeit, wenn wir diese Briefe von Paulus lesen, von diesem Plan, diesem Geheimnis, was offenbar wird, dass Gott in seiner Dreieinigkeit diesen Plan vor Beginn aller Zeit entschied, dass er sagte, ich möchte diese himmlische Gemeinschaft, die wir haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich möchte die ausweiten auf ein Volk. Also Gott fasste mit der Gemeinde den Entschluss, auf der Erde eine Gemeinschaft zu schaffen, welche die Gemeinschaft widerspiegelt, die wir im Himmel sehen, die zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist besteht. Und als Jesus auf die Erde kommt, da wird dieser Plan Gottes das erste Mal sichtbar und verkörpert. Also er ist derjenige, der eigentlich der Menschheit sagt, hey, schau mal, das war Gottes Plan, Gemeinschaft zu haben mit uns. Und durch Jesu Werk am Kreuz wird dann der Plan nicht nur verkörpert oder offenbart, sondern wir bekommen eigentlichen Zugang dazu. Also durch Jesu Werk am Kreuz passiert sehr viel. Wir erlangen Vergebung von Sünden. Wir werden geheilt durch seine Striemen. Ne? Es gibt eine Transformationskraft. Wir werden eine neue Schöpfung. Der alte Mensch stirbt. Wir stehen auf als neuer Mensch. Das ist so, so viel, was durch Jesu Werk am Kreuz passiert. Aber es ist nicht nur, dass du und ich als Individuen Zugang bekommen zu dem Gott, sondern wir bekommen Zugang zu diesem Gott der Dreieinigkeit auch als Leib, als Gemeinschaft. Und deswegen lesen wir in der Bibel auch von Jesus als persönlichem Retter und Herrn, zum Beispiel in Römer 10,9. Aber wir lesen auch von Jesus als Haupt eines neuen Geschlechts. Also ja, Jesus ist mein Retter und Herr. Für mich ganz individuell zählt, ich darf Gemeinschaft mit Gott haben. Aber wenn wir hier zusammenkommen, dann dürfen wir auch mit dem Bewusstsein zusammenkommen, Jesus ist Haupt der Gemeinde. Wir lesen davon in Epheser 1,22. Und er, also Gott der Vater, hat alles seinen, Jesu Füßen, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Und dieses neue Geschlecht, was ich gerade angesprochen habe, das steht in Epheser 2, 14 bis 16, wie Jesus sowohl Juden als auch Heiden quasi diese Möglichkeit zur Errettung gibt und damit eben ein neues Geschlecht formt, also diese erretteten Christen. Es heißt auch in Römer 8, 29, dass wir Teil von Gottes Familie sind. Da wird Jesus als Bruder, der Erstgeborene, beschrieben. Und wir sind dazu berufen, in sein Ebenbild gleichgestaltet zu werden. Das heißt, wir sind als Christen dazu geschaffen, Christus zu repräsentieren und Gottes Wesen auf Erden sichtbar zu machen. Und jetzt ist vielleicht die Frage, okay, wie machen wir denn Gottes Wesen auf Erden sichtbar? Ich glaube, dafür ist sehr entscheidend, dass wir Gottes Wesen überhaupt erstmal kennenlernen, dass wir verstehen, okay, was ist das denn für ein Gott, an den wir glauben? Und das ist super entscheidend, dass wir in sein Wort nachschauen, was sagt Gott denn alles über sich? Was offenbart er denn über sich? Und ich kann jetzt heute nicht in die Fülle natürlich eingehen, ne? Zumal ich selber einfach noch am Entdecken und Lernen bin. Aber ich würde sagen, ein Aspekt, der sehr entscheidend für mich ist, wenn ich jetzt so über Gemeinde nachdenke, ist das, wofür Jesus auch betet in Johannes 17. Ihr könnt da gerne mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, Johannes 17, 20 bis 23. Da gibt es eine Sache, die Jesus betet und es ist dieses hohe priesterliche Gebet, also so wird es auch genannt. Und da betet Jesus, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus spricht an dieser Stelle ein Gebet, das nicht nur den Jüngern zu der Zeit gilt, sondern er betet für dich und mich. Er betet für alle Jünger, die es jemals geben wird, alle erretteten Christen heute und in der Zukunft. Und er betet, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. In diesem Text steckt ziemlich viel drin, aber das, was es am meisten über Gottes Wesen offenbart, ist diese absolute Einheit. Gott ist drei in eins, aber das ist eine absolute Einheit, die sie haben. Jesus ist im Vater und der Vater ist in ihm. Und wir sehen auch in der Bibel, dass Jesus nie was getrennt vom Heiligen Geist tat. Sie haben immer zusammengewirkt, egal was sie gemacht haben, es war nie isoliert voneinander. Da war nicht eine One-Man-Show am Werk. Jesus sagte, ich tue das, was ich meinen Vater tun sehe und der Heilige Geist lag auf ihm. Da war eine absolute Einheit. Also eine Sache, die diese himmlische Gemeinschaft wohl ausdrückt und die auch wichtig ist, wenn wir Gottes Wesen verkörpern wollen und sichtbar machen wollen in der Welt, ist diese Einheit. Und Jesus betet das. Er betet das für die Gemeinde, er betet das für den Leib international, ne? Seine Braut insgesamt, dass wir diese himmlische Einheit in unserer Gemeinschaft erleben. Und ich liebe es auch, dass es, ne, das gibt verschiedene Stellen zum Thema Gemeinde und ich nehme jetzt diesen einen Fokuspunkt von Einheit. Aber es heißt ja auch in 1. Korinther 12, 12 bis 27, das könnt ihr später gerne nachlesen, dass die Bibel, also dass der Leib, diese Gemeinde, ein Leib ist mit vielen Gliedern. Also du und ich, wir sind individuell, wir haben verschiedenste Funktionen, so wie Jesus, Vater, der Heilige Geist auch eine Unterschiedlichkeit mit sich bringen, aber sie spielen alle zusammen unter dem Haupt Christus. Und ich lieb's, David Eversmann hat mal, das ist ein Schulleiter von Schule der Erweckung, der hat mal was Geniales gesagt. Er hat gesagt, der Kopf kann keine andere DNA haben als der Leib. Das heißt, Gemeinde kann vielleicht auch unterschiedlich sein. Gemeinde hat vielleicht auch jeder so irgendwie einen Fokuspunkt, wo Gott sagt, hey, hier gebe ich einen Schwerpunkt drauf, das ist der Auftrag von eurer Gemeinde. Aber sie kann keine andere DNA haben als Christus. So alles, was wir über Gemeinde bauen wollen, alles wie Gemeinde entsteht, muss Hand in Hand gehen mit dem Wesen Gottes, was wir hier in der Bibel finden. Und ich glaube auch, deswegen ist es so entscheidend, dass wir diese Einheit auch individuell haben. Ne, wenn wir eine neue DNA haben, eine neue Schöpfung sind und wir haben die DNA Christi, dann macht es auch Sinn, wenn viele zusammenkommen mit diesem Bild, was ihr am Anfang gesehen habt, so von dem Kreuz, ne, wo jeder sich um das Kreuz sammelt, dann macht es auch Sinn, dass der Leib an sich Jesu DNA trägt. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Beispiele geben, inwiefern wir in der Bibel auch sehen, wie Jesus, der Vater und der Heilige Geist zusammenwirkten. Sie haben immer im Austausch miteinander gelebt. Wir sehen, dass Jesus sich in der Bibel zum Beispiel Zeit nahm, um zu beten. Er hatte Gemeinschaft mit dem Vater. Und er tat trotzdem alles zusammen mit dem Heiligen Geist. Sie ehrten sich auch gegenseitig. Ich liebe das. Obwohl da eine Unterordnung war, obwohl der Vater über Jesus ist und der Heilige Geist unter Jesus, so, ne, da gab es eine gewisse Unterordnung, aber in all dem ehrten sie sich. Die Bibel spricht auch von so einem Tanz, wo sie so zusammenwirken. Da hat Stefan Schwabeneder auch mal drüber gepredigt. Und ich glaube, wenn wir diesen Schatz erleben von der Einheit, wenn uns das wirklich so offenbar wird, was für eine Einheit Gottes Wesen eigentlich mit sich bringt, dann glaube ich auch, dass Himmel immer mehr auf Erden sichtbar wird. Dass diese himmlische Gemeinschaft immer mehr Ausdruck findet in der Gemeinde. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir diese Erweiterung der himmlischen Gemeinschaft sind, dann bringt die Gemeinde diese himmlische Realität zum Ausdruck. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie geht denn das? Ne? Wie können wir denn in Einheit leben? Ich würde an der Stelle gerne von einem anderen Wort sprechen, und zwar von dem Wort Verbundenheit. Weil ich glaube eigentlich, ne, wenn ich so in meine Ehe zum Beispiel mit Daniel schaue, und ich sage, okay, wir sind eine Einheit, dann fühlen wir uns auch miteinander verbunden. Also wenn wir so in Einheit sind über ein Thema, dann ist da vielleicht auch eine gewisse Verbundenheit über etwas. Und ich glaube, diese Verbundenheit beruht darauf, dass Menschen am Licht leben, dass sie ehrlich und authentisch sich zu kennen geben. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass Gemeinde mich schon immer begeistert hat. Und ich möchte jetzt auf diesen zweiten Teil eingehen, wo Gemeinde auch schmerzhaft war. Als ich 15 Jahre alt war, haben meine Eltern und auch viele andere in der Gemeinde eine Gemeindespaltung erlebt. Und das, was ich jetzt sage, sage ich nicht, und das möchte ich betonen, um über Menschen zu sprechen oder Wunden der Vergangenheit quasi hochzuholen, aber weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass ihr versteht, okay, auf was für einer Reise war ich da mit Gott unterwegs. Meine Eltern und auch andere Menschen haben in dieser Gemeinde Facetten von emotionalen und geistlichen Missbrauch erlebt. Und ich sage das nicht leichtfertig, sondern ich sage das in Abstimmung mit Recherche, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen sage ich auch ganz bewusst Facetten. Ich kann an dem Punkt nicht in die Tiefe gehen. Wenn es dich interessiert, dann kannst du dich da gerne nochmal tiefer informieren. Aber das hat zu sehr viel Schmerz und Verletzung geführt. Menschen, die für mich eins wie Familie waren, die waren mir plötzlich fremd. Ich weiß noch, dass ich so Beobachtungen hatte mit 15 Jahren und plötzlich wurden aus diesen Beobachtungen Verfahren. Und eines Sonntags wurden meine Eltern und auch Joe und ich von der Bühne aus verabschiedet. Meine Eltern waren da immer noch Jugendpastoren und wir standen auf dieser Bühne, Blumen wurden überreicht und wir sind Richtung Ausgang gegangen und die Leute wollten uns umarmen und ich weiß noch, wie wütend ich war. Das schien mir so unecht. So, wie kann das sein, dass etwas so publik anders ist als das, was hinter geschlossenen Türen passiert war? Da war so viel Verletzung in meinem Herzen, so viel Schmerz, was reinkam und auch dieses Bedürfnis nach Schutz. Ich habe danach sehr viel über die Gemeinde in Frage gestellt. Und ich weiß, dass ich damit auch nicht alleine bin. Ich weiß, dass es zu viele Menschen gibt, die Verletzung und Schmerz durch Gemeinde erfahren. Ich hatte das Gefühl, dass wir wie so ein Zuhause verloren hatten. Und während das so der Anfang der Reise war, habe ich gemerkt, wie im Verlauf der Jahre das auch meinen Traum verändert hat. Ich hatte diesen Traum, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich habe gemerkt aber, dass in mir so eine Angst wach wurde vor Leiterschaft. Eine Angst davor, irgendwo Verantwortung zu übernehmen in einem christlichen Kontext. Und erst mit 21 Jahren weiß ich noch, dass es so einen Moment mit Gott gab, wo er mich eingeladen hat, dieses Thema und diese Wunde anzuschauen. Wo er mich eingeladen hat, einen Schritt in die Berufung zu gehen, den Schmerz zu verarbeiten mit ihm. Und gleichzeitig auch seine Liebe, meine Angst vertreiben zu lassen. Gott liebt Gemeinde. Und diese Liebe überwältigt mich manchmal, weil ich mir denke, Jesus, hast du uns schon mal gesehen? Ich nehme mich da absolut mit rein. Gell? Ich rede jetzt nicht über andere, aber ich denke mir manchmal so, Jesus, wir Menschen an unserem besten Tag, ne? Das ist vielleicht spannend, aber am schlechtesten Tag will ich mich manchmal selber nicht erleben. Ne? Aber aus irgendeinem Grund traut es uns Gott zu. Es ist Teil von seinem Plan. Gemeinde liegt ihm am Herzen und er hat so eine Liebe für seine Braut. Da war so eine Angst in mir, wie ich schon beschrieben habe, wo ich so Leiterschaft gefürchtet hatte, aber eigentlich war es die Angst aus diesem Bewusstsein, jeder Mensch ist zu Machtmissbrauch fähig. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube, dort, wo gewisse Strukturen fehlen, ist jeder Mensch manchmal zu Machtmissbrauch fähig. Und das hat mir Angst gemacht. Dieses Bewusstsein hat mir Angst gemacht, weil ich wusste, Gott, wenn ich das mache, dann möchte ich auf gar keinen Fall Menschen denselben Schmerz hinzufügen, den ich damals erlebt habe. Und mein Herz musste dort heilen. Mein Herz durfte da auch heilen. Und ich habe aber gemerkt, wie Gott im letzten Jahr vor allem dieses Thema Gemeinde nochmal richtig in meinem Herzen bewegt hat. Und ich durfte mir diese Geschichte nochmal anschauen von damals. Nochmal so Schmerzpunkte, die vielleicht noch da waren, mit ihm verarbeiten. Und ich habe gemerkt, dass Gott mich aber irgendwie wie so in eine tiefere Stufe eingeladen hat. Es war die Entscheidung, weil ich auch glaube, dass vor allem Gemeinde jetzt so eine Rolle spielt. Gemeinschaft und Einheit ist nicht etwas, was ich heute das erste Mal predige, sondern wir wissen alle, es gab die UNO in München. Das ist ein Thema, was seit Jahren verschiedenste Leiter bewegt. Und ich habe aber gemerkt, wie so im letzten Jahr Gott nochmal mir wirklich so diese Einladung zugesprochen hat. Und ich glaube, auch diese Einladung gilt für anderen hier auch im Raum, wo er so gefragt hat, wirst du meine Braut lieben, unabhängig davon, wie sie dich liebt? Mich schockiert manchmal, wenn ich die Bibel lese, was für Kämpfe diese Christen hatten. Und die meisten Kämpfe waren aus den eigenen Reihen teilweise. Und trotzdem sind wir zur Einheit berufen. Jesus kam in diese Welt und er ging ans Kreuz für dich und mich. Und er ging auch für die ans Kreuz, die eigentlich ursprünglich ausgewählt waren, dieses besondere Volk Gottes zu sein. Und sie nagelten ihn ans Kreuz. Pharisäer, Religiosität hat Jesus getötet damals. Und trotzdem war das nicht ohne den Willen des Vaters. Ne? Also Gott ist souverän und es war Teil seines Plans. Aber ich glaube, dass für den einen oder anderen hier diese Einladung steht, dass wir sagen, Gott, ich werde deine Braut so lieben, wie du mich geliebt hast. Ich gebe mich ihr hin, ich entscheide mich jedes Mal neu, egal wie groß der Schmerz ist, egal was über mich gesagt wird, egal was für Verletzung auftaucht, ich halte mein Herz rein vor dir. Ich gebe nicht auf. Der Schmerz wird vielleicht kommen, aber ich gehe ihn mit dir an. Wisst ihr, das, was mich eigentlich am meisten verletzt hat über Gemeindespaltung, und das ist das, worauf ich heute eben ein bisschen so den Schwerpunkt legen möchte, war eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, es war so versteckt. Es war etwas versteckt, was eigentlich in Gemeinschaft gehörte, aus meiner Sicht. Und ich bin auch Psychologin in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, und ich erlebe auch dort, dass was Menschen immer wieder verletzt, ist neben dem Thema an sich eigentlich, dass es oft versteckt war. Das ist die Affäre, die in der Ehe rauskommt und wo jemand vor mir sitzt und ich frage, wo genau liegt der Schmerz drin? Ne? Weil ich kann es mir natürlich denken. Ich habe vielleicht verschiedenste Hypothesen oder eigene Gedanken dazu. Aber das, was die Leute oft sagen, ist, wissen Sie, es war nicht mal nur die Affäre an sich. Es ist das Gefühl, dass es mir nicht mitgeteilt wurde und ich es so lange nicht wusste. Es war versteckt. Es ist die Mutter, die eigentlich ein gutes Bindungsverhältnis hat zu ihrer Tochter, aber irgendwas ändert sich und die Mutter findet vielleicht raus, dass die Tochter was versteckt hat. Geheim hält von ihr. Es ist die Pornografie nach 2 Jahren Ehe, die ans Licht kommt. Und es ist ganz egal, ob du in einer christlichen Ehe bist oder nicht, weil diese Zahlen machen leider auch vor dem christlichen Kontext keinen Halt. Aber es ist diese Scham und diese Angst, die mitkommt, wenn es plötzlich rauskommt und wo sich dann der andere Partner denkt, wieso konntest du mir das nicht anvertrauen? Wieso sind wir da nicht zusammen durchgegangen? Und diese Geschichten bringen natürlich verschiedenste Facetten mit sich. Aber ich glaube, viel von dem, was eigentlich ans Licht kommt, ist der verzweifelte Versuch, eine Lösung für ein Problem zu finden, das ganz woanders liegt. Und ich möchte es an der Stelle auch betonen, auch für unsere Generation auf Instagram. Ich sehe so viele Frauen, die Sachen posten wie I'm gonna wait for the man who brings 1, 2, 3, 4, 5 A bis Z mit sich. Also ne, ich warte auf diesen Mann und werde erst jemanden heiraten, der all diese Bedürfnisse erfüllt. Und ich denke mir manchmal, ganz ehrlich, ist das das Herz Gottes? Was passiert mit den Männern, die eine Wunde in sich tragen, für die sie teilweise vielleicht nicht mal etwas können, wo in jungen Jahren etwas passiert ist, wo sie Missbrauch erlebt haben, wo sie zu Sachen exposed wurden, Sachen gesehen haben, die sie hätten nie sehen sollen in jungen Jahren? Sexualisierte Sachen. Und sie suchen eine Lösung für ein tiefer liegendes Bedürfnis nach Intimität in ihrem Herzen. Und es gilt für Frauen und Männer gleicherweise. Aber mein Herz schmerzt über ein Thema, wo wir Leute abgestempelt haben und sagen, hey, das ist Tabu. Da hast du dich zu schämen. Wir sind nicht dafür gemacht, versteckt zu leben. Und ich würde sagen, verstecken ist eben dieses, man gibt sich oder einen gewissen Bereich nicht zu kennen. Und wie gesagt, es gibt da verschiedene Gründe. Ne? Vielleicht ist die Mutter nie eine sichere Person gewesen, wo die Tochter sich mitteilen kann. Ich will das nicht sagen, es gibt verschiedene Dynamiken. Vielleicht gab es diese Affäre auch, weil die eine Person immer wieder so Konflikte vermieden hat und der andere wollte aber eigentlich über irgendwas reden und es wurde dann dort nach einer Lösung gesucht, um irgendwas zu stillen. Diese Geschichten sind komplexer, als es einfach nur hier so zu benennen. Das möchte ich an der Stelle ganz klar betonen. Aber ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, versteckt zu leben. Wir sehen das schon im Garten Eden. Nach dem Sündenfall, das Erste, was Adam und Eva machen, sie verstecken sich. Und Gott lädt ein und sagt, wo seid ihr? Er lädt sie ein zu sich. Ich glaube, Verstecken ist meist so ein Schutzmechanismus aus der Kindheit oder Jugend. Es gibt manche Leute, die haben gelernt, okay, ich darf etwas in Beziehung bringen, das total schambehaftet ist, aber ich kann das irgendwie meinen Eltern sagen. Aber es gibt auch Familien, wo das nie beigebracht wurde, wie mache ich denn das? Das ist wie so ein Schutzmechanismus. Und ich glaube, das, was eigentlich am meisten dahinter steckt, ist diese Angst. Und diese Angst kann verschiedene Gesichter haben, die auch die Gemeinde betrifft. Und ich möchte da jetzt einfach, um es ein bisschen praktischer und konkreter zu machen, auf so ein Beispiel eingehen, wenn man zum Beispiel Angst vor Ablehnung hat. Da gibt es aus meiner Sicht so 3 mögliche Typen, es gibt auch viele mehr, aber ich möchte heute auf so 3 mögliche Typen eingehen, wie sich das äußern kann. Das eine ist, dass du vielleicht denkst, ich kann nicht ich selbst sein, sonst werde ich abgelehnt und du gehst in so eine Performance, in so ein Leistungsdenken über. Ne, du ziehst daraus den Schluss, also muss ich mehr leisten, um akzeptiert zu werden. Das andere ist, ich kann nicht ich selbst sein, sonst werde ich abgelehnt und da entsteht so eine Anspruchshaltung. Im Englischen heißt es auch Entitlement. Und dann denkst du vielleicht, also muss sich der andere verändern, damit ich mich sicher fühle. Eine dritte Variante wäre auch Resignation oder Flucht. Ich kann nicht ich selbst sein, sonst werde ich abgelehnt, also isoliere ich mich. Und wenn wir das Ganze jetzt auf Gemeinde zum Beispiel übertragen und man hat da irgendwie so eine Angst vor der Ablehnung vom Pastor oder der Pastorin, dann könnte das auch so aussehen, ich kann nicht ich selbst sein, sonst werde ich vom Pastor oder der Pastorin abgelehnt. Also, Leistungsdenken sagt, versuche ich seine Anerkennung durch Dienst zu verdienen und ein besserer Christ zu sein. Ich sehne mich danach, dass Gemeinde kein Ort mehr für Performance ist. Wir hatten genügend Shows, wir hatten genügend Events, und es geht nicht um diesen Leistungsdruck. Das ist unglaublich, was wir Leuten da teilweise aufamassen oder auflegen. Es geht nicht um Performance. Das zweite könnte eben diese Anspruchshaltung sein, ne? Also muss sich der Pastor oder die Pastorin verändern und sollte mir besser begegnen. Gibt es auch Leute, die die Gemeinde verlassen, weil sie nicht vom Pastor oder der Pastorin gesehen wurden oder auch von der Gemeinschaft, ne? Oder Resignation oder Flucht könnte auch aussehen, also komme ich nicht mehr in die Gemeinde oder gehe direkt nach dem Gottesdienst. Ihr seht schon, das Ganze kann auch so eine Mischung werden, aber dahinter steckt eigentlich eine Angst. Und jeder geht mit Angst ganz unterschiedlich um. Und ich glaube, dort, wo Angst herrscht, hat Liebe aber keinen Platz. Wir lesen das, wo Johannes eben schreibt in 1. Johannes 4, 18, vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Ich glaube, dass es auch in Gemeinde so einen großen Kampf gibt, der auch geistlich stattfindet, zwischen dem Reich der Finsternis, das viel mit Angst arbeitet, und dem Reich Gottes, das mit Liebe und mit Licht arbeitet. Und bei Liebe möchte ich an der Stelle aber auch betonen, Liebe agiert mit Verantwortung. Liebe agiert mit Freiheit und Grenzen. Gott ist kein Gott, der sagt, und ich glaube, das haben wir auch schon viel gehört beim Evangelisieren, wenn du dich nicht für Jesus entscheidest, gehst du in die Hölle. Du wirst bestraft. Das ist tatsächlich nicht, was ich glaube. Ich glaube, Gott hat jedem von uns einen freien Willen gegeben und eine freie Entscheidung. Und da, wo du nicht sagst, Gott, dein Wille geschehe und ein Ja zu Jesus findest, sagt er irgendwann zu dir nach ganz viel Gnade und Geduld, dein Wille geschehe. Und dein Wille war dann nicht die Beziehung mit Gott. Und das ist Hölle. Das ist Hölle. Getrennt zu sein auf ewig vom Vater, Sohn und Heiligen Geist, ich glaube, das können wir uns nicht vorstellen. Aber es ist nicht ein Gott, der sagt, ich bestrafe. Es ist ein Gott, der respektiert voller Liebe, was deine freie Entscheidung ist. Er gibt dir diese Verantwortung. Und deswegen glaube ich auch, dass selbst wo wir eine Hilfe brauchen, mit Ängsten umzugehen, Angst vor Ablehnung oder Minderwert, boah, ich weiß, das will man nicht. Ich kenne das selber auch. Und manchmal gibt es hoffentlich eine Person, wo man sagen kann, hey, bitte hilf mir damit. Aber es ist so wichtig, dass wir da diese Eigenverantwortung sehen. Weil wenn wir zum Beispiel in dieser Anspruchshaltung bleiben und sagen, ey, bis mein Pastor hirtlich genug ist und mich sieht, oder Pastorin, ja, da ne, habe ich jetzt einfach Anspruch auf die Angst. Das ist halt so, weil mir begegnet auch keiner. So, da ist es nicht möglich. Das ist nicht möglich, dass da Veränderung stattfindet. Und das Gute ist, Gott hat uns nicht so abhängig voneinander gemacht. Wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn? Wir dürfen uns in Beziehung bringen, aber es ist nicht vom anderen abhängig, wie ich mit meinen Gefühlen, Gedanken und Taten umgehe. Und es gab da eine Entscheidung, die ich damals auch als Jugendpastorin treffen musste, durfte. Also ich habe innerlich dieses Müssen verspürt. Es war auch eine Entscheidung, die ich in der Ehe mit Daniel zusammen getroffen habe. Und es ist eine Entscheidung, die ich damals auch in diesem Jahr zu meiner Berufung vor Gott einfach bekannt habe. Es ist eine Entscheidung, die ist mit der Zeit gewachsen, mit Erkenntnis, das war nicht immer so klar. Aber es war diese Entscheidung, dass ich sage, es gibt keinen Bereich in meinem Leben, von dem nicht irgendjemand weiß. Und Ehe ist leider auch nicht ein Ersatz für Gemeinschaft. Es kostet manchmal Überwindung und ich habe meine eigenen Fehler und die eigenen Sünden und Fehltritte gehabt und werde es wahrscheinlich immer noch haben, aber eine Sache habe ich beschlossen, egal wie viel Scham da ist, egal wie viel Angst da ist, ich möchte dem keinen Raum geben. Und ich glaube, das ist diese persönliche Entscheidung, die wir treffen müssen, wenn es darum geht, wirklich diese himmlische Gemeinschaft in Gemeinde zu erleben. Ich glaube, himmlische Einheit ist nur möglich, wo wir am Licht leben. Echte Verbundenheit zeichnet sich durch ein Leben am Licht aus, dort, wo Menschen sich nicht verstecken, sondern verletzlich und ehrlich zu kennen geben. Dieses Leben am Licht, von dem die Bibel spricht, das ist aus meiner Sicht wirklich dieses, du gibst dich zu kennen. Das ist dieses Gekanntsein, diese Verbundenheit, die damit ermöglicht wird. Und es ist ein Teilen von Guten und von Schlechtem, von den Herausforderungen und den Durchbrüchen. Und an der Stelle, ne, ich würde sagen, man kann zu diesem Thema so, so viel sagen. Mir fiel es so schwer, das irgendwo abzugrenzen, nicht zu tief ins Detail zu gehen. Aber ich möchte an der Stelle trotzdem noch sagen, weil es ja auch einfach viel um Schmerz in Gemeinde ging, Leben am Licht ist kein Kontrollmechanismus. Ne? Also es gibt es ja auch. Es gibt ja vieles. Aber das möchte ich auch sagen, Leben am Licht bedeutet nicht, ihr müsst jetzt hier die Bude einrennen von euren Pastoren und Pastorinnen oder wir tauschen jetzt uns alle hier gleich aus und dann wird es richtig hier Tohu Wabohu und jeder gibt das schlechteste Preis und oh meine Güte, was machen wir mit dem ganzen Schmerz von uns selbst und anderen? Aber es geht wirklich darum, dass wir uns zu kennen geben. Dass wir merken, wenn der Heilige Geist was hochbringt oder da ist Scham und Angst in deinem Leben, dass du sagst, okay, heute treffe ich die Entscheidung, ich werde jemanden anrufen, ich gebe das zu kennen. Ich lasse es nicht mehr im Dunkeln, weil in der Finsternis hat der Feind Raum, damit Dinge zu tun, die in ganz schlimme Richtungen gehen können. Okay? Also bitte geht nicht raus und denkt, ja, ich muss jetzt hier mit jedem und allem super verletzlich sein. Es gibt auch sowas wie Oversharing. Aber bitte versteckt euch nicht. Das ist einfach die Message. Lebt am Licht. Und ich möchte euch da auch einfach noch mal kurz zum Abschluss sein, meine Erfahrung mit reinnehmen. Ich habe ja gesagt, bei mir gab es so einen Schmerz in meinem Herzen. Es war ein Schmerz da von Gemeinde, von geistlichem Kontext. Und in meinem Buch beschreibe ich aber auch, dass da so ein Schmerz war, wo ich mich oft so isoliert gefühlt habe oder auch selbst isoliert habe aus Schutz vor Enttäuschung von Freundschaften. Also auch in diesem Krankheitsprozess, wo ich viele Jahre krank war, hatte ich immer das Gefühl, mit jedem Krankenhausbesuch haben sich die Freundschaften geändert. Also es gab immer irgendjemanden, den ich da verloren habe. Und es hat in mir so einen Schmerz hinterlassen, dass ich irgendwann angefangen habe zu glauben, ich brauche nur Jesus und meine Familie. Ich brauche die Gemeinde nicht. Freundschaften ist auch schön, wenn die kommen, aber ich werde da ganz sicher nicht irgendwie so alles teilen und so. Das ist mir irgendwie zu risky. Was ist, wenn die wieder weg sind? Und da war so eine Angst davor, aber ich hatte es geschafft, das so schön religiös zu verpacken. Nur Jesus und ich, ja, der Herr und ich. Woo! Ich übertrumpf Gottes göttlichen Plan für Gemeinschaft für mich. Und wisst ihr, auch da ist Gott so liebevoll und fürsorglich mit uns. Ich habe gemerkt, wie Gott mir da wirklich über Zeit irgendwie nachgegangen ist. Und der Heilige Geist mich irgendwann auch zu dieser Stelle geführt hat in Jakobus 5, Vers 16. Dort heißt es, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, krass, das, was ich für schlecht und gefährlich halte, sagt Gott, ist gut und heilsam. Ich verstehe diesen Vers so, es geht um das Bekennen von Sünden und Gott vergibt unsere Sünde. Ne? Jesus hat ein für alle Mal für jede Sünde, die es jemals geben wird, am Kreuz bezahlt. Wir dürfen zum Vater kommen, wir dürfen Sünden bekennen und da ist absolute Vergebung. Weil im neuen Bund ist es nicht mehr ein Überlegen, dass Gott irgendwie auf der Kippe steht und sagt so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir das vergeben kann, du musst erstmal deine Opfer bringen. Jetzt schau erstmal, gell? Gibt auch religiöse Opfer, die wir vielleicht manchmal bringen. Ich kenne mich da drin. Ich will meinen Weg manchmal dann zu Gott erarbeiten. Ich glaube, dann würde ich mich besser fühlen. Aber Gott ist so, nee, es braucht keine Opfer. Meine Antwort auf jede Sünde im neuen Bund in dieser Zeit der Gnade ist und bleibt Vergebung. Und das ist so schwer manchmal anzunehmen, finde ich. Das ist so krass, dass Gott beschlossen hat, ich vergebe dir, egal was heute Morgen, übermorgen passiert. Wie krass. Wie wunderschön. Da ist keine Trennung mehr, sondern da ist Vergebung. Und er führt uns durch einen Prozess, auch dort, wo Buße passiert, durch einen Prozess der Transformation. Weil manchmal müssen unsere Gedanken erneuert werden, manchmal braucht unser Herz tiefere Heilung, sodass sich auch was in unserem Verhalten verändert. Aber seine Antwort ist und bleibt Vergebung. Und trotzdem hat Gott irgendwie in seiner Souveränität beschlossen, dass Wiederherstellung viel in Gemeinde liegt. Ne, wir lesen in Jakobus, bekennt es und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Da liegt Heilung in Gemeinschaft. Da liegt Heilung in der Gemeinde. Und irgendwann, als mir das klar wurde, habe ich echt gedacht, boah Gott, das ist schon krass irgendwie. Also willst du mir sagen, ich heile von Menschen mit Menschen? Und ich hatte das Gefühl, das ist genau das, was Gott mir an der Stelle sagen wollte. So viel Schmerz und Verletzung, wie in Gemeinschaft entstehen kann, auch durch Gemeinde, so viel Segen, Heilung und Wiederherstellung liegt da drinnen. Und das möchte ich dir heute zusprechen, wenn du merkst, da ist noch ein Schmerz, da ist eine Verletzung, da ist eine Enttäuschung. Unser Herz ist nicht gemacht, um mit dieser Enttäuschung zu leben. Sondern wir dürfen das mit Gott anschauen und wir dürfen da auch eine Heilung erleben, wo unser Vertrauen wieder wächst. Vertrauen in Gemeinde, in Leiter, in andere Menschen. Und weil es auch darum geht, seine Sünden zu bekennen in dieser Bibelstelle, möchte ich dich an der Stelle auch mal fragen, wann hast du denn das letzte Mal in Gemeinde nicht nur von deinen Durchbrüchen und Zeugnissen erzählt, sondern auch von deinen Herausforderungen und den Sünden? Und von der anderen Seite betrachtet, wann hast du das letzte Mal das Herz des Vaters jemandem gezeigt, in dem du jemandem Vergebung und Gnade zugesprochen hast, als er seine Sünden bekannt hat? Das ist, wofür Gemeinde ist. Das ist, wofür Gemeinde ist. Wir dürfen am Licht leben, wir dürfen hier gekannt sein. Vielleicht hattest du auch eine gewisse Prägung, mit der du aufgewachsen bist, wo du einfach ein bisschen mehr dazu so konditioniert wurdest, sage ich jetzt mal, in dieses Leistungsdenken zu fallen. Du bist so Angst und Scham, nee, damit muss ich irgendwie selber klarkommen. Und wisst ihr, diese Prägungen übertragen sich auch auf unser Gottesbild. Auch unsere eigene Persönlichkeit. Gott ist bei mir gerade an so einer Reise zu sagen, Rebecca, wir kicken Performance. Du bist richtig gut darin, Sachen vorzubereiten und es ist schon schön, aber wir kicken einfach mal Performance. Es geht nicht um Leistung, ich brauche nicht deine Leistung. Ich bin herrlich und gut und ich mache das. Und vielleicht hast du aber auch einen Schmerz, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, wo du deine Sünden bekannt hast. Vielleicht gab es einfach Leute, die noch nicht in diesem Reifungsprozess an einem Ort waren, wo sie dir die Gnade und Liebe des Vaters weitergeben konnten. Vielleicht waren sie selber so schockiert davon, wovon du selber auch schockiert warst und dann waren beide schockiert und das hat überhaupt nicht geholfen, weil dann kam einfach noch mehr Scham drauf. Da gehst du schon den Schritt von Überwindung, so hey, ich hadere mit Pornografie, ich merke echt, ich will davon frei sein. Oder hey, ich merke, ich habe lustvolle Gedanken und ich liebe meine Ehefrau und ich fühle mich so sündig. Oder hey, in der Arbeit lasse ich schon ein bisschen Geld manchmal so mitgehen oder ah, die Steuer mache ich nicht so ganz, gell, weil Deutschland, Junge, was soll man da eigentlich durchblicken? Ne? Also all diese Dinge und ich glaube, Gott hat aber wirklich Interesse daran, dass er sagt, tut es nicht alleine. Ich bin dabei, meine Gemeinde vorzubereiten auf das Kommen Jesu Christi. Und er ist dabei, die Gemeinde vorzubereiten auf das Kommen Jesu Christi seit über 2000 Jahren. Aber wenn es damals schon aktuell war, wie viel aktueller ist es dann jetzt? Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass heute wirklich auch so ein Schutzraum ist, wo wir erkennen, Jesus ist für all diese Dinge am Kreuz gestorben. Das ist Heilung und Wiederherstellung in der Gemeinde. Ich glaube, wir dürfen in Gemeinde lernen auch, was das überhaupt heißt, in Einheit zu leben. Was heißt es denn, in Verbundenheit zu leben? Was heißt es, damit umzugehen, wenn ich irgendwie spüre, ich bin nicht so verbunden mit jemandem? Ich bin sonntags in den Gottesdienst gegangen, da hatte ich mich voll gut mit der Jugendlichen verstanden. Und am nächsten Gottesdiensttag komme ich wieder und ich bin so, boah, jetzt sind wir irgendwie gar nicht mehr so close. Was mache ich denn damit? Gemeinde ist so ein guter Schatz, glaube ich, wo Gott uns reifen lässt. Wo er uns liebt, aber auch wo er uns erzieht und schleift in den Bereichen, wo wir es brauchen. Hier dürfen wir lernen, unsere Zeugnisse miteinander zu feiern, den anderen zu ehren und anzufeuern. Hier dürfen wir aber auch lernen, Sünden zu bekennen, Buße zu tun, zu vergeben und um Vergebung auch zu bitten. Hier dürfen wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, zu heilen und in die Fülle, die Jesus für uns hat, einzukehren. Gemeinde war Gottes Idee für uns. Und ich glaube, in Gemeinde ist diese himmlische Gemeinschaft nur möglich, wenn wir am Licht leben. Dort, wo wir uns zu kennen geben. Wir sind keine Institution, wir sind keine religiöse Veranstaltung, wir sind kein Club. Wir sind die Gemeinschaft von erretteten Christen, die das Wesen Gottes auf Erden sichtbar macht und Jesus repräsentiert. Das traut uns Gott zu. Und irgendwann wird dieser Plan von Gott, diese himmlische Gemeinschaft zu erweitern, vollendet sein. Dann, wenn Jesus zurückkehrt. Aber in der Zwischenzeit sehne ich mich danach, dass wir das lernen, miteinander in dieser Einheit zu wandeln, in Liebe und in Licht zu wandeln. Uns immer wieder vor Augen zu halten, was es bedeutet, Teil von diesem Plan zu sein. Teil von der Braut. Und ich hatte einfach in der Vorbereitung für diesen Sonntag wirklich auf dem Herzen, dass Gott sagt, er möchte Menschen heilen. Er möchte Herzen heilen, wo Wunden von anderen Menschen sind. Und vielleicht ist es etwas, was einfach für dich am Platz passiert, wo du sagst, so du gehst und fragst mal den Heiligen Geist, hey, wo ist eine Wunde oder wo lebe ich nicht am Licht? Und dann frag ihn doch einfach, wie darf ich damit umgehen? Vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, so, boah, nach dem Gottesdienst muss ich diese Person anrufen. Ich muss sie um Vergebung bitten. Oder ich muss Vergebung über unsere Beziehung aussprechen. Vielleicht ist es auch dran, dass du jemanden hier ansprichst und sagst, boah, ich hatte so kritische Gedanken über dich. Ich hatte keine Liebe für dich. Und dann lasst uns das lernen, die Liebe des Vaters für den anderen abzuholen. Es ist keine Liebe, die wir bewirken, aber es ist eine Liebe, die er uns ja gegeben hat. In Römer 5,5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir haben Zugang zu Liebe, wir dürfen nur lernen, darin zu wandeln. Vielleicht ist es aber auch dran für dich, dass du zum Gebetsteam gehst und du sagst, es ist Zeit, dass ich etwas bekenne. Der Heilige Geist wird dich führen, er weiß ganz genau, was heute für dich dran ist. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir einfach diese Zeit jetzt auch nehmen und sagen, wir fragen erstmal den Heiligen Geist. Vielleicht ist auch irgendein prophetischer Akt dran. Vielleicht zeigt er dir irgendwas, wo du irgendwie wie so, ja, Altlasten mit dir rumträgst, ein Joch, was dir aufgebürdet wurde, irgendwie von deiner Elternprägung oder von sonst irgendwas. Und es ist Zeit, dass du es einfach mal abschickst, einfach mal einen Tanz machst, so sagst, hey, Jesus, ich lebe in Freiheit heute. Ich mache es einfach mal vor, weil hier hat einfach Performance keinen Raum. Vielleicht ist es aber auch die Entscheidung, dass du einfach sagst, ich bleibe länger nach dem Gottesdienst. Ich gebe mich mal zu kennen und ich zeige auch Interesse am anderen, ihn neu zu kennen. Vielleicht ist es auch so, dass du nie wirklich den Schatz von Gemeinde verstanden hast. Und Gemeinde hatte nicht wirklich eine Priorität in deinem Leben. Ne, Gott ist omnipräsent, er ist allgegenwärtig, absolut. Du kannst ihm überall begegnen. Aber vielleicht darfst du auch nochmal in deinem Herzen checken, welche Priorität hat diese Idee Gottes für mein Leben? Und dann triff die Entscheidung für dich. Vielleicht ist es aber auch so, dass du eigentlich merkst, da liegt eine Berufung auf deinem Leben. Und Angst hat dich zurückgehalten. vielleicht ging es dir wie mir, wo du einfach dachtest, nee, das ist mir einfach viel zu viel Verantwortung, Rebecca. Was ist, wenn es schief geht? Ja, ich kann das doch nicht machen. Kann es doch nicht starten. Kennst du meine Fehler? Ich kenne sie vielleicht nicht, aber Gott kennt sie garantiert. Aber er lächelt dich an. Erinnere dich an das, was ich am Anfang gesagt habe. Er schaut dich mit einer Liebe an und er will mit dir diesen Prozess gehen. Und wenn er dich berufen hat, dann wird er dich da auch ausrüsten. Dann wird er dich drin reifen lassen. Dann wird er dich drin stretchen. Und er wird dich immer lieben. Und dann sag bitte ja zu dieser Berufung. Und ich sage das aus der Sicht von, wir brauchen dich. Ich sage das von der Sicht, weil ich glaube, jeder von uns hat eine Berufung auf seinem Leben. Und für manche ist es vielleicht die Berufung, zu sagen, ich gebe mich Gemeinde hin. Ich liebe sie, ganz unabhängig davon, wie sie mich lieben wird. Und als letzten Eindruck möchte ich noch mit dir teilen, ich hatte echt den Eindruck, es gibt so ein paar religiöse Geister unter uns. Es gibt so ein paar so Performance- und Anspruchshaltungen. Und wisst ihr, Religiosität, das ist so spannend, weil das ist Rebellion oft. Und es ist aber auch so eine Form von Resignation. Also es bringt so die verschiedensten Sachen mit sich. Und du kannst es irgendwie ganz gut, finde ich, anhand der Pharisäer sehen in der Bibel. So, ne? Wenn du dir den Pharisäer vorstellst, das sind so die... Ja, der ist von einem Dämon besessen, der Jesus. Ne? Und gleichzeitig so, ja, wir kreuzigen ihn. Und so, ja, wir sind so heilig und beten Gott an, aber wir haben es nicht geschafft, den Messias zu erkennen. So, wir bereiten uns unser Leben drauf vor und wir wollen Gott begegnen, aber wenn er vor uns steht, hindert uns irgendwas daran, ihn wirklich zu sehen. Und da ist, das sage ich nicht, um Leute zu beschämen. Wisst ihr, Gott hat schon so viel Religiosität von meinem Leben weggenommen und ich frage ihn immer wieder neu so, gibt es noch irgendwas, wo Religiosität drin ist? Wo ich irgendwie vergessen habe, wie einfach das Evangelium ist. Wo ich mir selber so ein Joch habe auferlegen lassen oder mir selber gegeben hat, so eine Anspruchshaltung, die gar nicht sein muss. Da, wo so viel Liebe und Beziehung einfach mit rein darf. Religiosität führt auch oft dazu, dass wir Beobachter werden in einem Gottesdienst, die sehr viel Kritik üben. Und ich kenne das, Leute. Meine armen Eltern, wirklich. Ich muss das an der Stelle echt mal sagen. Es gab Zeiten, da haben wir uns ins Auto gesetzt und ich konnte alles auflisten, was sie einfach vermasselt haben. Ich war so ein großer Kritiker. Und ich hasse das. Ich will das nicht sein. Das ist nicht, wer ich bin. Aber ich musste das lernen und bin immer noch auf einer Reise, die Schönheit zu sehen, statt das, was verbesserungswürdig ist. Lasst uns Leute anfeuern. Lasst uns einander anfeuern. Das heißt nicht, lasst uns fake werden. Ne? Lasst uns nicht irgendwie in so eine Richtung abdriften, wo wir sagen so, oh, der Lobpreis war voll schief, aber wenn die Lobpreisleiterin fragt, hey, wie war der Sound? Es war so gut, Joanna, es war so gut. Die Gegenwart Gottes war wirklich alles, das war wirklich, ja. Otto, sag du doch mal. Ne? Also lasst uns nicht fake werden, aber lasst uns auch da mit dem Heiligen Geist prüfen. Okay, Heiliger Geist, ist das etwas, was du ansprechen möchtest bei den Leitern? Und du wirst es mit ihnen machen oder was darf ich sagen? Und wenn ein ehrlicher Moment von Kritik da ist und Feedback, dann go for it. Aber lass deine Liebe an. Ich glaube, jetzt ist einfach Zeit, dass wir einfach kurz in uns gehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns als Tempel gewählt hast. Du bist derjenige, der in uns lebt und du bist derjenige, der uns in diese Gemeinschaft einlädt, in die Gemeinschaft mit dir. Und du bist so ein Gentleman. Du bist so feinfühlig. Du kennst unser Herz. Du siehst unsere Gedanken, du siehst das, was noch gehen darf, wovon wir befreit werden dürfen, wo Dinge heilen dürfen. Du siehst auch das, wo Scham und Stolz oder einfach andere Dinge noch in uns sind. Und ich danke dir, dass hier wirklich so ein Schutzraum ist, wo Menschen heute heilen dürfen. Ich danke dir, dass Quelltor ein Ort ist, wo wir die Zeugnisse miteinander feiern, aber auch die Herausforderungen ansprechen. Ich danke dir, dass hier der Ort ist, wo du den Standard setzt von himmlischer Gemeinschaft. Und Gott, ich stehe stellvertretend hier und ich sage, wenn es nicht Teil von deinem Wesen ist, dann will ich es nicht. Ich will mich schleifen lassen von dir. Ich will rein sein in meinem Herzen vor dir. Und ich danke dir, dass das etwas ist, was nur du tun kannst, wo du uns immer wieder einlädst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass da, wo Dunkelheit ist, wo Leute so lange in Dunkelheit gelebt haben, dass du jetzt wie so einen Lichtschalter einfach mal umlegst. Wir sind Kinder des Lichts. Danke, Jesus. Wir werden hier jetzt so ein Gebetsteam haben, einmal so hier vorne, aber auch hinten in dem Raum, in dem Jugendraum. Und wir teilen das Ganze auf, einfach damit ihr für euch auch aussuchen könnt, wo fühle ich mich denn gerade wohl. Wenn es etwas gibt, was es zu bekennen gibt, dann warte nicht. Manchmal klopft der Heilige Geist ganz stark in unserem Herzen an und du weißt ganz genau, nee, heute ist der Morgen da, etwas zu bekennen. Vielleicht ist es auch nur ein kurzer Gedanke während der Predigt gewesen. Frag dich nicht, wie schlimm ist es? Bitte nicht. Bring es einfach in Gemeinschaft. Lass für dich beten. Und wenn du merkst, nee, es gibt gerade nichts, was mir jetzt so präsent ist, dann würde ich euch einfach einladen, ne? Die gehen müssen, die dürfen natürlich gerne gehen, auch wenn wir gerne Gemeinschaft mit euch haben. Aber wenn du merkst, so, nee, ich muss eigentlich noch nicht gehen, aber es gibt auch gerade kein Anliegen, dann frag doch den Heiligen Geist gern, wie du beten kannst für deine Geschwister. Wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Lasst uns Anteil haben am anderen auch. Genau, und ich werde das dann mit einem Gebet einfach abschließen.
bevor die Rebecca kommt und abschließt im Gebet. Christian und ich hatten echt etwas auf dem Herzen, einfach euch ganz bewusst zu sagen von vorne, uns tut es leid, wenn wir euch verletzt haben. Uns tut es leid, wenn ihr so wehgetan sind von was wir getan haben oder gesagt haben oder gezeigt haben. Und wir bitten auch um eure Vergebung. Und wir lassen euch richtig bewusst geistlich los, hineinzutreten in Vergebung, in Heilung, in Versöhnung und Wiederherstellung.
Genau, nichts mehr hinzuzufügen. Da, wo wir bewusst oder unbewusst wehgetan haben, verzeiht uns. Und wir wollen auch da ganz bewusst am Licht leben mit euch und ihr gerne auch mit uns. Sprecht uns an. Genau. Rebecca.
Vielen Dank. Richtig, richtig stark. Ja, Jesus, ich danke dir für diese Zeit, die wir heute Morgen einfach zusammen haben durften. Und ich danke dir, dass heute einfach was angefangen hat, was gar nicht mit diesem Gottesdienst endet, sondern was weitergeht. Danke für deinen göttlichen Plan. Danke, dass du diese Idee für uns hattest, dass wir nicht alleine leben müssen, dass du uns zur Gemeinschaft mit dir und Gemeinschaft mit anderen berufen hast. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, damit umzugehen. Hilf uns hier zu lernen, zu wachsen, zu reifen, gepflanzt zu werden, auch einfach mal geliebt zu sein. Ich danke dir, dass du heute Morgen wirklich was Neues einfach angefangen hast. Und dass wir erleben werden, die nächsten Wochen und Monate und Jahre, wie es wirklich eine Frucht trägt, wo Leute hier reinkommen und sich nicht erklären können, warum es so ein sicherer Ort ist. Dass es ein sicherer Ort ist, wo Transformation stattfindet, wo Heilung erlebt wird, wo du Menschen begegnest. Und ich hatte jetzt einfach noch auf dem Herzen zum Schluss, dass wenn du das Gefühl hast, da war auch irgendwie so ein Teil von dir, der gesagt hat, hey, ich will nochmal ein Zeichen vor Gott geben, dass ich mich pflanzen lasse, dass ich einfach in diese Berufung hineintrete, die Gott für mich hat, dann ja, mach das für dich einfach vielleicht nochmal irgendwie kenntlich. Dann schreib sie irgendwo auf, geh damit vielleicht mit jemandem ins Gespräch oder ja, lass das nicht los. Weil ich glaube wirklich, es gibt manche hier drin, die hatten eine Berufung, von der sie eigentlich wussten. Und vielleicht durftest du da nie drin aufblühen. Und ich will dir einfach sagen, es gibt nichts, was Gott nicht wiederherstellt oder wo einfach, glaube ich, diese Zeit dann irgendwann so zu spät ist. Ich glaube, das ist oft unser Denken. Genau. Ja, ich segne euch jetzt noch einfach für diese Zeit. Seid gesegnet in den Gesprächen und dem Austausch. Und ja, danke, dass ich mich hier einfach immer so verletzlich auch mit euch teilen darf und dass ich heute von vorne zu euch was sprechen durfte und wir einfach gemeinsam unterwegs sind auf dieser Reise.
Vielen Dank, Rebecca. Dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Wer das noch vertiefen möchte, die Notizen oder das Video gibt es dann ab Montag auch verfügbar. Und ich finde es stark, wie du am Licht lebst. Eine Sache, die du immer versteckt hast, wofür du dich geschämt bist, war dein Tanzen. Heute hast du dich hier in Freiheit getanzt, vor allem. Es wird auf YouTube sein. Alle werden es sehen. Genau. Jesus, ich bete auch für Gottes Schutz und Segen über jeden Einzelnen, dass du mit ihm gehst diese Woche, dass deine Stimme uns führt und leitet und du uns Gunst und Segen schenkst. Amen.